Test, Test, Test.
Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtig zusammen sind.
Andreas, wir haben soeben gemeinsam nachgezählt. Es waren 39 Folgen, bis wir bei der 40. Folge auf die Idee kamen, uns abfilmen zu lassen.
Ja.
Unglaublich, wir haben 40 Folgen dort.
Das hätte man längst schon beginnen sollen, Christian.
Stimmt, und warum machen wir es heute nicht?
Jetzt werden wir es wieder nicht gefilmt. Weil wir leider mit dem Kamerateam keinen Termin so kurzfristig vereinbaren konnten. Aber ab dem nächsten Mal sind wir, und das trauen wir uns jetzt zu sagen, immer auch per Video.
Na bumm, du machst eine Vorgabe. Wir haben gesagt, nie die Zukunft fixieren.
Naja.
Nein, aber das nächste Mal machen wir gleich mal, werden wir gleich mal zwei Folgen aufnehmen mit Video. Und das tolle Feedback von Ihnen, vielen herzlichen Dank für die Zuschriften an kontakt@mounterbrecht.com verarbeiten. Ich habe ganz tolle Tipps bekommen. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle an meinen Herrn Papa.
Ja, Herr, hast du mir gar nicht gesagt.
Ja, der hat mir Medientipps gegeben, Medienschulung. Erstens, ich sage nicht alle Tipps, weil manche kann ich jetzt wirklich nicht verraten.
Okay, Tipps,
aber Frisur.
Ja, das wollte ich dir auch schon längst sagen.
Verheerend ausgesehen die Frisur, heute schon besser. Also. Und man muss, weil wenn man gefilmt wird, hat er mir gesagt, warte mal, lass mich überlegen, das ist ein Bildmedium.
Ja.
Alle schauen nur und keiner hört mir zu. Das heißt, man muss sich ein bisschen, wie soll ich sagen, optisch, ich denke nur an mich, feine Brillen, die Flecken im Gesicht abdecken. Das werde ich alles das nächste Mal machen.
Du, das hat er alles mit Bezug auf dich gesagt,
nur
oder?
Auf mich.
Was hat er denn zu mir gesagt?
Dich hat er überhaupt nicht erwähnt.
Aus welchem Grund?
Weiß ich nicht. Ich werde Das muss ja den Grund haben. So, Schluss aus. Gut. Wir starten heute mit einer Folge, die sich mit sogenannten Lebensversicherungen beschäftigt. Mhm. Versicherungsverträgen auf Er oder und Ableben, das heißt Vertragsverhältnisse, bei denen jemand mit einer Versicherungsgesellschaft einen Vertrag schließt, dessen Inhalt darin besteht, dass ein bestimmtes Kapital oder ein bestimmbares Kapital angespart wird, Kapital gebildet wird durch Prämienzahlungen und dass dieses Kapital zu einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich entweder befristet bei Erleben an den Versicherungsnehmer oder im Fall seines Todes ausbezahlt wird. Und wir konzentrieren uns jetzt auf diese Variante eben, die Vereinbarung, wonach die Versicherungssumme im Todesfall auszuzahlen ist an. Und da gibt es jetzt verschiedene Varianten in diesen Versicherungsverträgen. Mhm. Wollen wir es so aufzäumen oder springen wir gleich in die Rechtsordnung unser Erbrecht? Oder wollen wir einmal beschreiben?
Nein, zäumen wir so auf.
Was,
ich finde so, gut.
Was es was für Varianten gibt.
Genau. Im Versicherungsvertrag. Ja,
ja.
Ja, also gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder kann so eine Lebensversicherung eine Überbringerpolize sein, auf Inhaber lauten, oder es ist möglich, ein namentliches Bezugsrecht vorzusehen. Heißt wirklich, eine bestimmte Person ganz konkret zu nennen als Bezugsberechtigten im Ablebensfall. Aber es kann auch sein, und es genügt auch, dass Personen genannt werden, die nur bestimmbar sind. Das wird auch häufig gemacht in der Praxis, zum Beispiel die Erben oder die gesetzlichen Erben. Darüber werden wir dann sicher noch im Detail reden, was das eigentlich bedeutet und worauf man da aufpassen muss. Aber je nachdem, ob es so ein namentliches Bezugsrecht gibt oder nicht, je nachdem entscheidet sich auch, ob die Versicherungssumme am Ende in die Verlassenschaft fällt, was grundsätzlich der Fall ist, wenn es sich um eine Überbringerpolize handelt, oder ob es ein direktes Bezugsrecht der eben namentlich Bezugsberechtigten gibt und die Lebensversicherungssumme somit nicht in die Verlassenschaft fällt.
Ja, da hast du, glaube ich, jetzt schon, also da hast du was eigentlich enorm Wichtiges und Erstaunliches gesagt. Ich probiere es noch einmal. Ich bin jetzt der Versicherungsnehmer, der Vertragspartner der Versicherung. Und wir definieren, was im Zeitpunkt meines Todes mit der auszubezahlenden Versicherungssumme, also okay, im Zeitpunkt des Todes wird das ausbezahlt, an wen das ausbezahlt werden kann. Mhm. Du hast gesprochen von einem genannten oder bestimmbaren Bezugsberechtigten. Das ist eigentlich was versicherungsvertragsrechtlich Spezielles, der Bezugsberechtigte. Ja, ja. Was auch immer das dann bedeutet, aber der ist dann, so wie du es erwähnt hast, genannt oder irgendwie umschrieben. Die Alternative ist, dass er nicht genannt ist, der Bezugsberechtigte. Und da spricht man dann entweder, wenn es wirklich eine Inhaberpolize ist, von einem Inhaber Lebensversicherung oder auf Überbringer. Was bedeutet das? Der Versicherungsnehmer hat die Möglichkeit, über den Anspruch, der eigentlich in seine Verlassenschaft fällt, der ihm zugutekommt, unter Lebenden zu verfügen, relativ einfach, indem er das Papier jemand anderen mit der Vereinbarung, dass es ihm überträgt, die Berechtigung übergibt.
Mhm. Schenkungsweise.
Zum Beispiel Schenkungsweise. Zum Beispiel Schenkungsweise. Das heißt, wir haben im Endeffekt, wenn der dann stirbt, unser Versicherungsnehmer, entweder die Variante, dass es einen Begünstigten gibt, den wir vorhin genannt haben. Wir haben die Variante, dass der Versicherungsnehmer seinen Anspruch übertragen hat, indem er das eigentlich nichts davon zu trennen, nicht ja, von Begünstigten. Also bei der Überbringerpolize zum Beispiel. Oder wir haben die Variante, dass nichts davon passiert ist. Und je nachdem, und jetzt kommt die große, große, ganz bedeutsame Überraschung, wenn der Anspruch gegen die Versicherung entweder aufgrund einer begünstigten Bestimmung oder weil der Versicherungsnehmer den Anspruch anders übertragen hat, zum Beispiel über Bringerpolize, nicht in den Nachlass fällt. Mhm. Dass also der Begünstigte an die Versicherung herantritt, der Begünstigte oder der neue Berechtigte an die Versicherung herantritt, die Auszahlung verlangt mit Hinweis darauf, dass der Versicherungsnehmer verstorben ist, dass also die Fälligkeit eingetreten ist und dieser Vermögensvorteil, der ihm zufließt, im Rahmen des Verlassenschaftsverfahrens, bei dem es um die Verlassenschaft geht, keine Berücksichtigung findet.
Und das ist schon einmal natürlich ein ganz wichtiger Punkt, wenn man eine Lebensversicherung abschließt, dass man sich das gut überlegt und dieses namentliche Bezugsrecht hat eben, wenn wir es jetzt noch sozusagen pointierter sagen, den Vorteil, dass die Versicherungssumme dann eben, wie du gesagt hast, nicht in die Verlassenschaft fällt. Aber was heißt das? Zwei Vorteile bedeutet das. Nämlich erstens, der Bezugsberechtigte kommt schneller zu seiner Versicherungsleistung, zur Versicherungssumme, weil er nicht den Gang des Verlassenschaftsverfahrens, die Beendigung des Verlassenschaftsverfahrens abwarten muss, bis dann durch Einantwortung ihm die Versicherungssumme frei wird. Also es geht schneller. Es ist daher ein gutes, wenn man so will, Versorgungsinstrument, das rasch wirkt.
Es geht unglaublich schnell.
Ja,
er braucht die Sterbeurkunde und
das war's.
Naja, je nachdem, man muss nachweisen, dass er der Begünstigte ist.
Genau, ich hätte jetzt vom einfachsten Fall gesprochen, wo wirklich die Person, die bezugsberechtigte Person genannt ist. Schwieriger wird es bei so bestimmbaren Personen.
Da kommen wir vielleicht
noch dazu. Aber wenn wir uns das einmal vor Augen halten, das macht es dann wirklich einfach und rasch, der konkret genannte Bezugsberechtigte. Und nicht nur das, es ist auch kostengünstig, weil natürlich die Versicherungssumme nicht in die Verlassenschaft fällt und damit nicht in die Bemessungsgrundlage für die Gerichtskommissionsgebühren und die Gerichtsgebühren. Also das sollte man sich beim Abschluss einer Lebensversicherung schon gut überlegen, ob man nicht so ein namentliches Bezugsrecht vorsehen möchte.
Bleiben wir kurz dabei, um uns das nochmals vorzustellen. Irgendjemand verstirbt, es gibt das Verlassenschaftsverfahren, der Gerichtskommissär lädt die beteiligten Parteien zu sich, nämlich die gesetzlichen Erben. Es gibt vielleicht Testamente oder auch nicht. Wenn es daneben eine Lebensversicherung gibt mit einem Begünstigten, definierten Begünstigten, dann erfahren die mitunter davon gar nichts. Das heißt, die Lebensversicherung, die Versicherungsgesellschaft informiert nicht etwa den Gerichtskommissär von dem Todesfall. Der Gerichtskommissär kann nicht, gibt es keine Möglichkeit dazu, von sich aus von Amts wegen erheben, ob es irgendwo Lebensversicherungsverhältnisse gibt.
Ja, ist ein Problem.
Ja. Weil wenn es ist ja nicht gesagt, dass der allenfalls Begünstigte oder Andersberechtigte überhaupt von der Versicherung weiß.
Richtig, richtig. Sind wir bei einem nächsten wichtigen Punkt? Natürlich ist es so, wenn der Gerichtskommissär von den Parteien, von den gesetzlichen Erben, wie immer auch, erfährt, bei der Versicherung XY, da dürfte es eine Lebensversicherung geben. Mhm. Näheres wissen wir nicht, dann fragt der Gerichtskommissar dort natürlich an. Und gäbe es jetzt ein namentliches Bezugsrecht, dann würde die Auskunft nur sein, ja, es besteht eine Versicherung mit namentlichem Bezugsrecht, ist nicht verlassenschaftszugehörig, keine nähere Auskunft.
Interessant,
das wusste ich jetzt das nicht. Erfahren wir.
Das heißt, das erfahrt sie.
Das erfahren
die sagen,
wir.
Klärt, weil die Banken würden in einem vergleichbaren Fall ja das nicht machen.
Ist eigentlich interessant.
Die das erklären also, dass ein Vertragsverhältnis bestanden
richtig,
hat.
Richtig, aber nicht den Bezugsberechtigten.
Den nennen sie nicht?
Nein. Jedenfalls nicht den namentlich genannten, weil wir kommen dann noch dazu, beim bestimmbaren Kreis.
Bleiben wir jetzt bei diesem namentlich
genannten. Bleiben wir bei dem, den erfahren wir.
Der Fremde oder die, wer auch immer. Ja, der
Franz Freund. Mayer, geboren am, steht im Versicherungsvertrag, den erfahren wir nicht, auch nicht die Versicherungssumme. Das heißt, es ist natürlich bei Abschluss so einer Lebensversicherung, bei jeder, aber hier von besonderer Wichtigkeit, zu Lebzeiten sicherzustellen, dass diese auch im Todesfall entdeckt wird und dass der namentlich Bezugsberechtigte aktiv wird und an die Versicherung herantritt, weil ich bin mir sicher, dass es immer wieder der Fall ist, dass solche Lebensversicherungen einfach nicht entdeckt werden und diese Versicherungsleistungen nicht an die Bezugsberechtigten ausbezahlt werden.
Ich möchte nur ganz kurz bleiben, wir bei dem Punkt jetzt nochmal bleiben, das berührt mich irgendwie, wir werden dann später über das Pflichtteilsrecht nachdenken. Mhm. Ist es wirklich so, dass ihr nicht den Namen des Begünstigten genannt bekommen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Erbe wäre, wie gesagt, später machen wir es genauer, der sich durch diese Lebensversicherung in seinem Pflichtteil geschädigt fühlte und dessen Pflichtteil durch die Verlassenschaft nicht gedeckt ist, der weiß dann gar nicht, an wen er da herantreten muss.
Jetzt muss ich nachdenken, ich hoffe, dass ich da nichts Falsches sage, aber meiner Erinnerung nach, meiner Beobachtung nach, erfahren wir das wirklich nicht, den namentlich Bezugsberechtigten. Bitte vielleicht.
Ja, das ist jetzt ein
muss ich da ganz ehrlich
Thema.
Sagen,
das ich bin mir jetzt nicht anschauen. Sicher. Ja. Ich halte das für höchst spannend, nämlich dann bei der Frage der Durchsetzung von Pflichtteilsansprüchen, wie. Es gibt ja den Auskunftsanspruch für den Pflichtteilsberechtigten, der gerichtet ist gegen die Verlassenschaft und gegen die Beschenkten. Und jetzt haben wir das Problem, wir wissen nicht, wer der Beschenkte ist. Ja. Und offenbar, wenn es so wäre, sagt die Versicherung auch nicht, wer der Begünstigte ist.
Wenn es so wäre, ich bin mir, wie gesagt, wirklich nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist so, dass sie nicht bekannt geben. Aber wo ist das eigentlich geregelt, was die Versicherung da dem Gerichtskommissar eigentlich
bei Auskunft hat? Ich glaube übrigens rechtlich müsste das anders sein, sage ich dazu. Also wir werden uns das anschauen. Ich glaube, dass es rechtlich doch so sein müsste, dass die Versicherung jedenfalls, Achtung, den Unterschied beachten, der Verlassenschaft aufgrund des Vertragsverhältnisses, das zum Verstorbenen besteht, verpflichtet ist, bekannt zu geben, wer der Begünstigte ist. Natürlich müsste er es wissen, aber aus dem Vertrag, glaube ich, muss so eine vertragliche oder nachvertragliche Informationspflicht erfließen, sage ich so locker dahin. Und wenn dem so ist, könnte ein Pflichtteilsberechtigter, indem er von der Verlassenschaft...
Das müsste die Lösung sein, Christian.
Von der Verlassenschaft diese Information verlangt, über Paragraph 786 für die Feinschmecker unter Ihnen, dass man so an den Namen kommt. Aber ich habe es noch nie durchgeprüft, also schauen Sie sich selber an. Lassen Sie uns drüber reden. Ja. Kommen wir zurück zu unserem Bezugsberechtigten und eben zu diesem Umstand. Das kann man gar nicht oft genug betonen. Durch einen Lebensversicherungsvertrag mit einem Begünstigten können Sie als Versicherungsnehmer Vermögenswerte, deren Höhe Sie ja sozusagen mittelbar bestimmen durch den Vertragsschluss und die Höhe der Prämien, an der Verlassenschaft vorbeischleusen. Mhm. Jetzt umgangssprachlich gesagt. Vielleicht jetzt als nächstes das Thema, welchen Ratschlag können wir hier geben? Ich glaube, der erste Ratschlag an den Versicherungsnehmer, an den später Versterbenden ist wohl, schauen Sie, dass die Polize und die Information an den Richtigen weitergegeben wird. Die unbedingt. Versicherungsgesellschaften melden sich nicht. Das heißt, man muss sich die Summe dann auch holen. Und wenn es niemand weiß, wenn die Information verloren geht, dann weiß es halt niemand.
Ich habe sogar noch einen Rat.
Bitte.
Merken Sie sich auch überhaupt, dass Sie eine Lebensversicherung abgeschlossen haben?
Ja.
Und wen Sie da als bezugsberechtigt genannt haben? Ich habe das auch schon manchmal in Gesprächen mit Mandanten, wenn man über ein Testament spricht und so weiter, um zur Lebensversicherung, kommt oft die Antwort, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Und wenn man dann fragt, und wer ist der bezugsberechtigt, dann wissen sie das manchmal auch nicht. Und oft ändern sich ja die Lebensverhältnisse und man hat vor 20 Jahren, 25, 30 Jahren eine Lebensversicherung abgeschlossen und hat gar nicht mehr im Blick, wer da eigentlich bezugsberechtigt ist. Das heißt, so banal das klingt, bitte halten Sie Ihre eigenen Lebensversicherungen in Evidenz und prüfen Sie hin und wieder, ob die Bezugsberechtigungen noch stimmen.
Ja, das ist jetzt natürlich der nächste hochspannende und problematische Bereich. Also ich habe wahrscheinlich nicht so einen großen Überblick wie du, aber ich kann deiner Darstellung mit meiner Vermutung nur zustimmen. Oft wird überhaupt nicht wahrgenommen, wer da die Begünstigten vor allem bei Erlebens- und Ablebensversicherungen sind. Da gibt es dann die Rubrik zum Beispiel die Erben, das ist einmal vorgeschlagen, oder die gesetzlichen Erben, um Gottes Willen, dazu kommen wir gleich, warum das problematisch ist. Das heißt, da besteht eigentlich wenig oder recht häufig wenig Bewusstsein, dass es da einen Berechtigten gibt, der feststeht und den ich vielleicht nicht mehr möchte, oder einen Berechtigten gibt, der nur umschrieben ist und unklar ist, wer damit gemeint ist. Und der Hinweis und die Warnung ist eben, Sie sollten die Person des Begünstigten möglichst klar und rechtssicher bestimmen, ansonsten wird darüber gestritten.
Ja.
Und die Streitmöglichkeit aufgrund Unklarheiten bei der Person des Begünstigten sind enorm. Gehen wir es mal durch. Fangen wir an mit der Inhaber- oder Überbringerpolize. Mhm. Was war das? Mhm. Nach dem Versicherungsvertrag ist berechtigt entweder der Nachlass, wenn das Papier im Nachlass ist, oder der Übernehmer der Polize unter Lebenden, dem sie übergeben wurde, allerdings mit der Vereinbarung, zum Beispiel Schenkung, dass er nun der Berechtigte ist, korrekt? Mhm. Was ist daran das Problem? Nach dem Tod ist ja die wichtigste Auskunftsperson darüber, was tatsächlich passiert ist, nämlich der Versicherungsnehmer, nicht mehr vorhanden. Mhm. Sprich, wenn da jetzt irgendwie so ein treuherzig dreinschauender, Partei an die Versicherungsgesellschaft herantritt mit der Polize und erklärt, das hat er mir übergeben, geschenkt, dann und dann, dann kann die Versicherung, wenn sie keine Zweifel hat, ausbezahlen. Und natürlich ist es möglich, dass das Ganze ein Betrug ist. Das heißt, er tatsächlich nicht berechtigt war.
Ja.
Die Versicherung wäre dann aufgrund ihrer Redlichkeit befreit. Mhm. Tatsächlich würde die Versicherungssumme in den Nachlass fallen.
Wenn es keine Schenkung war.
Wenn es keine Schenkung war. Ja. Und das ist natürlich im höchsten Maße unklar.
Danach. Darüber kann dann auch gestritten werden. Nur, diese Rechtsunsicherheit kann natürlich in beide Richtungen ausschlagen. Sei es, dass es so ist wie in deinem Fall, dass jemand sich die Polizei nach dem Tod aneignet und die Schenkung behauptet, obwohl es gar keine war. Aber es kann ja auch sein, dass der Versicherungsnehmer die Polizei wirklich schenkungsweise jemandem übergibt und sagt, da hast du es. Und der hat aber späterhin vielleicht Beweisschwierigkeiten, dass das wirklich eine Schenkung war. Das heißt, in letzterem Fall ist es wichtig, dass man diese Schenkung auch dokumentiert und begleitend einen Schenkungsvertrag macht. Also die reine Übergabe in Schenkungsabsicht bedeutet natürlich immer Rechtsunsicherheit, dass diese Schenkung letztlich nicht bestritten wird von der Verlassenschaft von den Erben.
Vollkommen richtig, lieber Andreas. Ich darf es noch ergänzen und präzisieren für all unsere Prüfungskandidaten.
Ja.
Ja. Denn wie wir wissen, ist ja eine Schenkung unter Lebenden formpflichtig. Mhm. Gemäß § 1 Notariatsaktsgesetz entweder ein Notariatsakt oder die sogenannte wirkliche Übergabe des Objekts. Und das wäre jetzt die spannende Prüfungsfrage. Na, liebe Frau Kandidatin, lieber Herr Kandidat, wie wird denn der Anspruch oder die Anwaltschaft, der Anspruch aus der Versicherungssumme, der noch nicht fällig ist, wie wird denn das übergeben eben? Wirklich übergeben. Mhm. Und das ist gar nicht so tiefgehend erforscht, würde ich meinen. Aber da ist die herrschende Meinung, und ich glaube auch Judikatur, dass die Vereinbarung in Verbindung mit der Übergabe der Polize ausreicht. Und jetzt stellen wir uns den Fall vor, die übergeben die Polize nicht.
Ja.
Was ist? Dann haben wir möglicherweise keine wirksame Schenkung.
Genau, brauchen wir noch der Jahrze.
Und wenn er dann nach dem Tod zum Beispiel die Polize sich holt oder die Gattin, dann wäre es wohl, ja, können wir jetzt darüber diskutieren, wohl keine wirksame Übergabe für die Verlassenschaft. Das heißt, höchste Rechtsunsicherheit in beide Richtungen, so wie du sagst, bei diesen Inhaber- oder Überbringerpolizen.
Das heißt, wir kommen wieder zurück, besser ein namentliches Bezugsrecht als so eine Inhaberpolize.
Meinetwegen, dann ja, schauen wir uns jetzt einmal dieses Bezugsrecht
aber an. Aber lass mich noch, ganz kurz sagen zu dem, was wir vorhin besprochen haben, nämlich in welcher manchmal Unüberlegtheit und Lockerheit diese Bezugsberechtigungen geschrieben werden und auch so, dass man sich später dann gar nicht mehr genau erinnern kann und so weiter. Diese Thematik, die wir angesprochen haben, das hängt doch schon aus meiner Sicht damit zusammen, dass wir hier in der Formfreiheit sind. Und das zeigt uns umgekehrt auch, wie wichtig die Form bei letztwilligen Verfügungen ist. Wie sehr die Form hier, die Formvorschriften, einem bewusst machen, was hier geschieht. Und wie es, das ist jedenfalls meine praktische Beobachtung, dass eben bei diesem Versicherungsvertrag nicht so der Fall ist. Also ich glaube, da kennt man im Umkehrschluss wirklich auch an dieser Stelle mal wieder die Wichtigkeit der Form bei diesen Verfügungen.
Ja, da kann ich dir zustimmen und wenn wir uns jetzt näher damit beschäftigen, wird das vielleicht noch deutlicher. Nämlich, jetzt unterstellen wir, es ist im Vertrag eine Person namentlich als Bezugsberechtigter genannt.
Ja.
Dann wäre die nächste Frage oder eine mögliche nächste Frage, ist das fix? Oder gilt fix ist nix? Und das Versicherungsvertragsgesetz, das sehr wenige Regeln enthält. Übrigens die Geschichte, dass die Begünstigung, also dass der Anspruch des Begünstigten auf Auszahlung der Versicherungssumme nicht in der Verlassenschaft ist, steht ja eigentlich nirgendwo ausdrücklich im Gesetz, auch nicht im Versicherungsvertragsgesetz. Wenige Bestimmungen ab 166 Vers VG, wenn Sie es im Internet ergoogeln, und Eine darunter, die doch wenigstens klar ist, lautet, dass ein Bezugsrecht im Zweifel widerruflich ist. Das heißt, die Vereinbarung, dass eine bestimmte andere Person oder eine bestimmbare andere Person bezugsberechtigt ist, ist im Zweifel für den Versicherungsnehmer widerruflich. Er kann bei aufrechtem Versicherungsvertrag jemand anderen bestimmen. Stimmst du mir zu?
Ich stimme dir zu.
Man sieht dich nämlich heute nicht. Ja, du nickst zwar, so, aber du musst halt irgendwas, muss man grunzen wenigstens oder sagen, ja,
das musst du mal.
Also es ist im Zweifel widerruflich. Keine Ahnung, wir werden vielleicht, hört uns irgendjemand aus der Versicherungswirtschaft zu, wie häufig eigentlich ein unwiderrufliches Bezugsrecht vereinbart wird.
Es ist ja, ich meine, auch erstaunlich, dass es überhaupt, wenn ich das nur sagen darf an der Stelle, möglich ist, aber es ist möglich, ist mir schon klar, ein unwiderrufliches Bezugsrecht formfrei zu vereinbaren.
Mhm. Nämlich Bezugsrecht, du musst betonen, auf den Todesfall.
Auf den Todesfall. Da sind wir, wenn wir jetzt wieder parallel schalten zu Rechtsgeschäften, auf den Todesfall, sogar in der Notariatsaktspflicht.
Im Verhältnis zwischen einem Geschenkgeber und einem Geschenknehmer. Genau. Und jetzt formell, begriffsjuristisch, würde man sagen, ja, das ist ja nicht der Vertrag, es ist ja ein Vertrag. Könnte man dann sagen, wird viel diskutiert, ein Vertrag zugunsten Dritter. Genau. Aber man muss sich natürlich fragen, wie kann die Form, die im Valutaverhältnis, wie wir es nennen, gefordert wäre, hier überflüssig sein. Merkwürdig. Aber das wird allgemein zugelassen, Sie brauchen also keinen Notariatsakt. Beim unwiderruflichen Bezugsrecht, auch da könnten wir ein bisschen bleiben, jetzt mit Blick auf den Bezugsberechtigten, hat der, ich bin vorsichtig, zumindest wenn er es weiß, eigentlich eine sichere Anwartschaft? Frage. Er kann nämlich das Bezugsrecht nicht widerrufen, das stimmt, aber eigentlich den Versicherungsvertrag wieder kündigen können.
Ja.
Der Versicherungsnehmer, also so, da merkt sich, müssen wir uns auseinanderhalten. Und beim widerruflichen Bezugsrecht ist frei aus der Sicht des Begünstigten, glaube ich, kann man sagen, alles offen.
Mhm. Also man weiß, hat eigentlich das unwiderrufliche Bezugsrecht für einen Sinn? Weil es schafft ja dann doch keine Vertrauensposition und keine Sicherheit für den Bezugsberechtigten. Weil ich natürlich, es muss ja so sein, aus dem Vertrag mit der Versicherung rauskomme. Nur wenn er bleibt, dann ist ihm das Bezugsrecht unwiderruflich. Aber mir fehlt eigentlich das Verständnis dafür, was der Sinn
dessen sein soll. Damit er wirklich abgesichert ist, dieser Begünstigte, müsste wohl im Versicherungsvertrag auch überhaupt auch die Kündigungsrechte, wenn dann das möglich ist, ich extemporiere jetzt, irgendwie in die Gestion des Dritten gestellt werden.
Und sind wir uns sicher, dass wir bei so einer Konstruktion noch in der Formfreiheit sind?
Du mit deiner Form, dauernd wirst du immer diesen Notariatsakt hier reinbringen. Bin ich mir gar nicht sicher. Sicher bin ich nicht, deswegen sitze ich mit dir da.
Das VSVG ist so spärlich, wir halten es nicht für ausgeschlossen, dass man hier doch...
Ja, die unwiderrufliche könnte man sich sowieso... Also,
da bin ich mir nicht so sicher.
Meistens liest man über die widerrufliche, weil die halt so häufig ist, relativ häufiger ist. Und weil uns ansonsten wie immer die Zeit davon läuft, schauen wir uns ein bisschen jetzt diese Widerrufbarkeit an. Mhm. Denn
Das ist der Hauptfall.
Und bei diesem Hauptfall kommt man sofort wieder in Stocken, weil man sich die Frage stellt, ich jedenfalls... Wie kommt es zu einer Änderung des Bezugsberechtigten? Mhm. Schaue ich jetzt wieder dich groß an, weil du halt schon zum 17. Mal gesagt hast, Formpflicht. Braucht es da irgendwas? Was braucht es da? Muss der das zu Hause murmeln? Genügt es, wenn ein Post-it auf die Polizei pickt? Genügt es, wenn er irgendjemandem was sagt?
Ja.
Also, willst du es auflösen oder soll ich es auflösen?
Dann machen wir es halb-halb.
Okay. Was ist das Leichtere? Ich glaube, das Schwierigere, ich fange mit Schwierigeren an, nämlich es wird behauptet, dass es für eine Änderung des Bezugsrechts unter Lebenden einer einseitigen Erklärung des Versicherungsnehmers bedürfe, die dem Versicherer zugehen müsse, Klammer auf, zu Lebzeiten, und die in irgendeiner Art rechtssicheren, aber jetzt wird es ein bisschen nebulos, Weise erklärt werden muss. Also höchst rechtssicher. Die Versicherungsgesellschaft, man könnte den Versicherungsvertrag, und vielleicht sollte man mit denen einmal reden und die coachen, eine gewisse Form vorsehen, nämlich ich würde sagen, jedenfalls möglich, weil den Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes entsprechend wäre die Schriftform schriftlich und unterschrieben, damit man wenigstens irgendwas hat und nicht nur einen Anruf bei der Versicherung zum Beispiel.
Ja, das wäre mir auch als Versicherungsnehmer recht. Da geht es um den Versicherungsnehmer. Ich möchte die Rechtssicherheit haben, dass das wirklich nur zumindest in der Form der Schriftlichkeit.
Ja genau, denn wann immer du jetzt hier keuchst oder so, dann drückt dein Keuchen, ich interpretiere jetzt einfach dein Keuchen den Röcheln, die Rechtsunsicherheit aus, nicht die Streitträchtigkeit, weil dann streitet man drüber, wer da berechtigt ist. Und die zweite Alternative, die ist ja eigentlich, aber das erste fasziniert mich schon. Das
mache ich, oder?
Ja, aber das erste,
das zweite machst du. Aber das ist ja schon faszinierend.
Aber die erste ist faszinierend. Es muss absolut bis zum Zeitpunkt des Todes zugehen. Ansonsten bleibt es beim alten Begünstigten. Oder wenn noch gar kein Begünstigter bestimmt worden wäre, weil er sich das sozusagen vorbehalten hat, wäre dann die Versicherungssumme in der Verlassenschaft.
Aber man muss sich das einmal vorstellen, das eine ist der Abschluss der Versicherung und die Nennung des Bezugsberechtigten.
Ja.
Und jetzt habe ich also diese Lebensversicherung mit Bezugsberechtigung und ich lebe ab nun mit folgender Rechtsunsicherheit, dass dieses Bezugsrecht in völlig ungeklärter Weise aber formfrei Zugang an die Versicherung,
wie auch völlig immer. Ungeklärt ist nicht, aber nebulos geklärt, nicht allzu schwammig.
Ungeklärt im Sinne von, da fallen mir jetzt so viele Möglichkeiten ein, wo wir düfteln können, ist das noch gedeckt im Sinne dessen, was du ausgeführt hast oder nicht. Ne? Was ist mit einem Anruf zum Beispiel, wo die Versicherung sieht, das dürfte die Telefonnummer sein vom Versicherungsnehmer. Also möchte ich ich schaffe einen Vermögenswert, nämlich diese Lebensversicherung, wo es dann in Zukunft möglich ist, dass über die Frage, wer sie bekommt, unfassbar einfach disponiert werden kann und es daher ein enormes, unter Anführungszeichen, Fälschungsrisiko gibt. Und das sollte eigentlich im Interesse der Versicherung sein, aber auch insbesondere im Interesse des Versicherungsnehmers, dass man diese Widerrufsmöglichkeit klärt im Versicherungsvertrag.
Oder Änderungsmöglichkeit, nennen wir es Widerrufs- oder Änderungsmöglichkeit.
Um die geht es vor allem, Änderungsmöglichkeit. Das ist erstaunlich. Für die erste Bezugsberechtigung brauche ich mal einen Versicherungsvertrag, da gibt es ja doch eine gewisse.
Genau.
Aber für die Änderung, das geht dann ganz locker. Also, ich glaube, da muss man stabilere, rechtssicheres Verhältnis schaffen, dass das nicht so leicht möglich ist. Ja. Also, find das ganz erstaunlich.
Das ist ganz bemerkenswert. Vielleicht spekuliert darüber, vielleicht gibt es zu wenig Lobbying oder Intensität an Interessenten, zumal, alles ist eine Spekulation, zumal ja die Versicherungsgesellschaft sich beruft auf ihren guten Glauben, nicht? Wenn jemand kommt, der nach der ihr vorliegenden Sachlage und Urkundenlage nach dem Tod die Auszahlung begehrt, dann wird sie, übrigens wohl analog 1395 ABGB, typischerweise geschützt sein in der Auszahlung und deswegen hat sie vielleicht nicht diesen primären Werf, hier für absolute Rechtsklarheit und Formstrenge zu sorgen, wenn du verstehst, was ich meine. Weil der Streit, wem es dann wirklich gehört sozusagen, wem es zugestanden ist, der ist ja dann nicht abschließend entschieden durch den guten Glauben der Versicherung, sagst du jetzt den Hörern, dann wird es ausbezahlt, aber der möglicherweise andere wirklich Berechtigte, hat dann selbstverständlich einen Bereicherungsanspruch gegen den unberechtigten Empfänger der Versicherungsleistung nach § 1041 ABGB.
Wobei im Ergebnis die Auszahlung schon streitentscheidend sein kann in den Fällen, wo zum Beispiel der Bezugsberechtigte oder der, der behauptet, bezugsberechtigt zu sein, insolvent ist.
Na klar, ist dann immer das Insolvenzrisiko. Ja. Oder haut ab nach Thailand.
Oder wie auch immer, ja.
Jetzt weg.
Das ist die Frage der Durchsetzbarkeit.
Gut, also das ist jetzt schon einmal, jetzt kommst du mit der zweiten Variante. Ja, genau. Ja.
Also das ist die eine Möglichkeit, gegenüber der Versicherung die Änderung der Bezugsberechtigung zu erklären. Und die andere Möglichkeit ist jene, und dazu gibt es auch eine OGH-Entscheidung, die uns das schon bestätigt hat, dass man das Bezugsrecht auch durch eine letztwillige Verfügung widerrufen oder verändern kann. Das heißt, es ist möglich, im Rahmen der letztwilligen Verfügung zum Beispiel zu sagen, ich habe eine Lebensversicherung abgeschlossen XY und ich ändere hiermit das Bezugsrecht dahingehend, dass wer auch immer begünstigt sein soll. Das ist auch möglich.
Erstaunlich. Die Versicherung weiß davon nichts, jetzt nicht zwingend. Nicht zu empfehlen, würde ich doch meinen, dass man es so macht. Man sollte auch die Versicherung informieren, nämlich damit die nicht, was wir gerade beschrieben haben, damit die nicht an den Falschen auszahlt. Das, glaube ich, ist auch ein wesentlicher Part in der Beratung bei der Testamentserrichtung. Haben Sie Ihre Lebensversicherung abgeschlossen? Wer sind denn die Begünstigten? Könnte man überhaupt hier betonen, nicht? Das ist, sollte ein Standard sein.
Absolut.
Nicht? Also nicht nur reden, was haben Sie für Vermögen, sondern Lebensversicherung also, als eigenständiges Thema.
Der Umstand, dass es nämlich möglich ist, durch die letztwillige Verfügung in diese Bezugsberechtigung einzugreifen, wo wir beide sagen, machen Sie das bitte nicht, wenn Sie es ändern wollen, dann bitte bei der Versicherung und nicht in der letztwilligen Verfügung.
Aber schon auch erwähnen. Entschuldige.
Nein, erwähnen, ja, natürlich. Ja,
also nicht etwa.
Und nämlich aus folgendem Grund erwähnen, weil wenn es eben möglich ist, das Bezugsrecht letztwillig zu ändern, dann könnte so eine Änderung oder so ein Änderungswille Ihrem Testament vielleicht später unterstellt werden. Das heißt, zum Beispiel stellen wir uns vor, ein Testament mit einer sehr weitreichenden Widerrufsklausel. Ich widerrufe meine sämtlichen bisher errichteten Verfügungen im weitesten Sinn. Da wäre es denkbar, dass dann der testamentarisch berufene Erbe sich auf den Standpunkt stellt, dass dieser Widerruf so weit verstanden war vom Erblasser, dass auch das Bezugsrecht von damals widerrufen hat.
Ja, vor allem, wenn es verbunden ist, diese Anordnung, an die du denkst, mit einer sehr weitreichenden, durchaus typischen Formulierung der Erbseinsetzung.
Auch das ja, alles.
Er ist mein Alleinerbe, er hat sämtliche Werte, bliblablum.
Zumindest nach Maßgabe der Andeutungstheorie wäre es dann durchaus möglich, dass man da wohin kommt, zumindest dass da Rechtsunsicherheit entsteht. Und daher ist es wichtig, und ich mache das standardmäßig bei Testamenten, so wie du gesagt hast, dass ich immer frage, gibt es eine Lebensversicherung und so weiter. Und dass ich dann klarstelle im Testament, dass dieses Testament und insbesondere auch der Widerruf, der meistens natürlich ausdrücklich auch vorgesehen wird, in keiner Weise Lebensversicherungen berührt. Die bleiben von dem Testament unberührt. Ich glaube, dass diese Klarstellung in einem guten Testament wichtig ist, damit es nicht zu
solchen warum ist es dir so unangenehm, dass der Bezugsberechtigte, da bin ich jetzt vielleicht sogar anderer
Meinung spontan, das ist gut.
Dass der Bezugsberechtigte tatsächlich im Testament bewusst geändert wird, in Kombination mit einer Verständigung der Versicherung?
Wenn das wirklich gewünscht ist, dass der Bezugsberechtigte geändert wird, dann könnte man das natürlich theoretisch machen, aber das Entscheidende ist, bitte machen Sie das gegenüber der Versicherung, sage ich immer
dazu. In Kombination mit der Versicherung, denn also ich möchte auf ein anderes Thema.
Das ist mein Zugang, möchte in dem Testament diese Frage der Bezugsberechtigung nicht regeln. Ich frage nur, haben Sie eine Lebensversicherung? Überlegen Sie, wer ist bezugsberechtigt, dann sprechen wir auch darüber, was wir heute eingangs schon alles gesprochen haben. Dann kommt oft auch die Antwort, ich weiß gar nicht, was da drin steht, ja, und so weiter. Und dann schauen Sie sich das an, passt das noch? Wenn nicht, dann ändern Sie es, gehen Sie zur Versicherung. Aber dieses Testament, da regeln wir die Bezugsberechtigung nicht. Aber du würdest es im Testament zusätzlich.
Ich möchte dich mehr inspirieren. Du bist mir zu selbstsicher.
Nein, ich freue mich über deine Inspiration. Ich denke auch schon nach, ob ich das vielleicht. Ob ich das Wette runtergefallen.
Alles gut. Nein, und zwar lass mich dir folgende Überlegung sagen.
Jetzt bin ich neugierig. Ja, ich möchte inspiriert werden.
Mhm. Da gibt es diesen Lebensversicherungsvertrag, da ist irgendjemand eingesetzt als Begünstigter. Den, von dem du dann sagen würdest, den du abfragen würdest bei deiner Testamentsberatung, wollen sie das behalten, wollen sie es nicht behalten. Und jetzt unterstelle, dein Mandant sagt, das passt so ganz genau, die ist der Begünstigte. Mhm. Ein Problem bei den namentlich genannten Begünstigten per se ist folgendes. Mit Sicherheit trifft das zu, was ich jetzt sage, bei der widerruflichen Begünstigung. Der bestimmte widerrufliche Begünstigte hat zu seinen Lebzeiten eine bloße Aussicht. Zu den Lebzeiten des Versicherungsnehmers eine bloße Aussicht, weil sie ja immer geändert werden. Mhm. Was passiert, wenn der stirbt? Mhm. Wenn der stirbt,
dann fällt die Versicherungssumme in die Verlassenschaft.
Genau. Es gibt keine Vererbung des begünstigten Rechts. Es gibt also der begünstigten Stellung. Du könntest, was glaube ich völlig unüblich ist, im Versicherungsvertrag theoretisch natürlich weitere Begünstigte, das gibt es, Ersatzbegünstigte. Ja, sehr gut. Das wären also Ersatzbegünstigte nachgebildet in unserem Testamentsrecht. Der Ersatzerbenanordnung und vor dem Hintergrund, dass es sehr häufig an so etwas fehlt, ist mir jetzt gerade eingefallen, warum eigentlich nicht die Begünstigung der Lebensversicherung im Testament aufnehmen, mit Ersatzberufungen versehen, könnte man alles natürlich auch in Korrespondenz mit der Versicherung,
ist mir klar. Keine Auszahlungsrisiko.
Aber was man sowieso tun sollte in Kombination.
Ja, aber du hast schon recht, das ist zu überlegen. Ja.
Also ich weiß nicht, überhaupt nicht zwingend, aber ich glaube, eins halten wir fest, dieses Bedürfnis, wenn man es bei der begünstigten Position im Versicherungsvertrag belässt, dass dort häufig keine Ersatzberechtigten genannt sind. Wir sind noch immer bei der Person, die namentlich genannt ist. Und dass für den Fall, dass der stirbt, dann das Bezugsrecht wirkungslos wäre und dann die Versicherungssumme der Verlassenschaft
zu. Fehlt.
Und dann halt an den Erben, wer auch immer der Erbe ist, was vielleicht nicht der Wunsch ist, von aber dem, der zum Beispiel seine
das
Tochter.
Das bespreche ich schon.
Und wie machst du es dann?
Naja, also
dann. Du empfiehlst dann Ersatzberechtigte, wenn da ein Kind zum Beispiel das eine Versicherungssumme bekommt und der Stamm soll dadurch versorgt werden, müsstest du eigentlich oder würdest du vorsehen, was passiert, wenn die Tochter vor ihnen stirbt, dann sollen es die Enkelkinder kriegen, die Versicherungssumme, dann muss man es so machen.
Ja, absolut, ja.
Du hast noch was auf Lager
dazu. Jetzt wollte ich aber den Faden verloren. Jetzt habe ich noch einen Gedanken dazu gehabt.
Na, find ihn schnell.
Ich hab's gleich. Gut, jetzt ist jemand namentlich genannt. Du hast aber jetzt vorhin gesagt, völlig zu Recht, verstirbt der Begünstigte, der Bezugsberechtigte, dann fällt nicht etwa sein Bezugsrecht in seine Verlassenschaft, so wie du es beschrieben hast. Es ist nicht vererblich. Hast du aber gesagt, dass das sei jedenfalls so beim typischerweise auch nur so vorkommenden widerruflichen Bezugsrecht. Und das ist die Frage, wie ist es beim unwiderruflichen Bezugsrecht? Das hast du nicht verraten, da bist du drüber gegangen.
Ich wollte mich damit beschäftigen, weil ich unsicher war. Ja. Aber gut.
Aber ich glaub, da ist auch herrschende Meinung, auch da keine Vererblichkeit. Und ich glaube auch, jetzt auf den ersten Blick muss das wohl auch richtig sein, weil ja auch der Versicherungsnehmer eben auf anderen Weg, nämlich durch Auflösung des Vertragsverhältnisses rauskommt. Also irgendwie erscheint mir die Annahme, dass dieses Bezugsrecht dann vererblich ist, schwierig.
Ja, naja, aber du, ich bringe was anderes. Ja, wahrscheinlich gibt es auch eine, die mir jetzt nicht im Kopf ist. Alles, was du sagst, hat Hand und Fuß. Aber lass mich doch ergänzen, etwas, was man recht rasch hier beiseite schiebt und worüber wir zu Beginn kurz gesprochen haben, weil man total auf diese Bezugsrechte hineingibt, nämlich die Alternative, dass der Versicherungsnehmer auch seinen Anspruch übertragen könnte. Und wenn er das täte, dann bist du aber schon bei der Vererblichkeit.
Dann schon, wenn das ganze Vertragsverhältnis, ja.
Na, oder nur den Auszahlungsanspruch.
Ja, aber da bist du, da hast du auch
einen Spruch. Was werden bei der also, das kann ich jetzt nicht beantworten.
Das musst du jetzt genauer sagen. Wie meinst du?
Du hast ja Inhaberpolizei und die wird übergeben.
Ja.
Und der Übernehmer verstirbt, vorverstirbt.
Ja, also in dem Fall, glaube ich, ist relativ klar,
nämlich,
dass vererblich ist. Die Verlassenschaft des nunmehr verstorbenen Inhabers, dem
eben, ist ja.
Das schon.
Ja, und damit, ich will ja nur darauf hinaus, ja. Dass das hier ja, offenbar hier ein ganz riesengroßer Unterschied ja. Zwischen ja. Inhaberpolizei und unwiderruflichen Begünstigten besteht.
Ja.
Und ich spekuliere jetzt, dass dieser unglaublich riesige Umstand, dieser unglaublich riesige Unterschied den Normunterworfenen vielleicht nicht ganz so präsent ist.
Mhm. Ah ja, glaubst du?
Also fällt uns, glaube ich, eben
ich
so
glaube,
schwer,
es ist schon
diesen unwiderruflich Begünstigten einzulegen.
Aber ich glaube, ich vermute ja fast, das kommt praktisch nicht vor. Ich verstehe
den Sinn.
Aber gut. Aber jetzt habe ich eine andere Frage, Christian.
Aber bleiben wir bitte noch
bei den namentlich Bezugsberechtigten.
Bleibst du noch immer
beim Namen? Ich bleibe nämlich beim
dann unterbreche ich dich
ganz
nicht.
Konkret genannten
Stell
Bezugsberechtigten. Stelle ich dir folgende Frage. Namentlich bezugsberechtigt ist die Ehegattin Helga Meier geboren am. Der Versicherungsnehmer stirbt, sie ist namentlich bezugsberechtigt, sie verlangt die Versicherungsleistung, alles einfach. Jetzt nehmen wir aber an, nach dem Abschluss des Versicherungsvertrags und der Festlegung dieses Bezugsrechts kommt es zur Ehescheidung. Die sind geschieden, er denkt gar nicht, und sowas kommt in der Praxis wirklich vor, und er denkt gar nicht daran, dass er das Bezugsrecht damals für die Gattin gemacht hat, ändert das nicht, jetzt stirbt er. Sie ist namentlich bezugsberechtigt, sie holt sich die Versicherungsleistung, aber jetzt kommt es zu einem Streit mit den Erben, denn die Erben sagen, ihr habt sich erscheinen lassen, es kann ja nicht sein, dass du noch diese Lebensversicherung bekommst, diese Ablebensversicherung bekommst. Und jetzt stelle ich dir die Frage, ob möglicherweise man hier eine Parallelwertung zu 725 sich überlegen könnte, wonach ja seit dem Erbrechtsänderungsgesetz letztwillige Verfügungen durch die Ehescheidung, ich verkürze es jetzt sehr, als aufgehoben gelten. Wie schaut es denn mit so einer Bezugsberechtigung aus deiner Sicht aus?
Ergänze doch deine Frage vielleicht noch um den Sachverhalt oder die Sachverhaltsvariante. Mhm. Macht ein neues Testament nach der Scheidung oder nicht?
Nein, macht er nicht, aber dieses ist ja nach 725 sowieso
nein,
weg.
Nein.
Ja, du hättest gerne ein neues Testament.
Nein, ich hätte gerne beide
aus
Varianten.
Dem du dann,
nein,
das
ich hätte gerne beide Varianten.
Ich will es nicht vermengen.
Ich hätte gerne beide Varianten.
Ich möchte den Sachverhalt
also
ganz
an der rein. Stelle, an der Stelle vielen Dank für die fantastische Frage. An der Stelle sofort natürlich ablenken und von was anderem reden, aber weil es so schön passt,
ja.
Der Hinweis, wir alle wissen ja mittlerweile, seit 2017 haben wir das neue Erbrecht, Erbrechtsänderungsgesetz 2015 und im Rahmen der Vorarbeiten zum Erbrechtsänderungsgesetz 2015 gab es ja in den Vorentwürfen vom Ministerialrat, die eigentlich nicht bekannt sind, eine Aufnahme der Lebensversicherung im ABGB, haben wir vorhin nicht erwähnt, nämlich, dass die Lebensversicherungssumme auch bei einem Begünstigten rechnerisch im Nachlass sei. Kannst du dich erinnern, weißt du das?
Nein, das weiß ich gar nicht.
Ja, das war ein 532 im ersten Entwurf und zwar ganz spannend auch, rechnerisch im Nachlass, gedeckelt, und zwar in der Höhe nach mit den Prämien, gedeckelt mit der Versicherungssumme, hier im ersten Entwurf, ersten Vorentwurf, im Urvorentwurf, Geheimvorentwurf, ohne Deckelung der Prämien und dann eine entsprechend einer alten These von Ecker in Innsbruck, Kollegen Ecker, Bernhard Ecker, sehr wichtig auch beim Erbreg gewesen, kam das hinein und das wurde im Ministerialentwurf gestrichen. Die Lebensversicherung wurde wieder gestrichen, sodass man findet das in den Stellungnahmen zum Ministerialentwurf, Kollegin Schäuber weist darauf hin und auch Kollegin Wendehorst, dass das wieder gefallen sei und manche Kühne haben sogar die Idee gehabt, na gut, ist das jetzt vielleicht der Umkehrschluss oder was auch immer, also das ist, führt jetzt zu weit. Lebensversicherung wurde nicht aufgenommen. Damit ist die Rechtsunsicherheit zu diesen Fragen umso größer, weil ja dieser 725, den du jetzt erwähnt hast, sehr wohl neu ist im Jahr 2015 gekommen. Dieser vermutete Widerruf eines Testaments, in dem der Ehegatte eingesetzt wird, sollte die Ehe nach dem Testament geschieden werden. Ja, und jetzt zu deiner konkreten Frage. Schwierig. Also ich sage jetzt einmal schwierig.
Schwierig,
natürlich, also ja. Wenn, dann könnte man jetzt natürlich schlank sagen, wir machen einfach eine Analogie und trinken ein Seidel. Ja. Aber eine Analogie setzt voraus eine planwidrige Lücke des Gesetzgebers. Es liegt, deswegen habe ich jetzt die Frage gestellt, nämlich gab es nachher ein Testament oder nicht?
Lass mich den Sachverhalt noch auf die Spitze treiben.
Du hast wieder was
vor. Also, ja. Als sie verheiratet waren, hat der später verstorbene Ehegatte zwei Dinge gemacht. Er hat diesen Versicherungsvertrag mit Bezugsrecht für die Ehegattin gemacht und er hat am selben Tag ein Testament gemacht, wo er sie zur Leinerbin berufen hat. Nichts hat er mehr angerührt. Es kam zur Scheidung, dann ist er verstorben. Das Testament ist nach 725 weg. Das kommt zur gesetzlichen Erbfolge. Ob die Bezugsberechtigung weg ist, wissen wir nicht, darüber sprechen wir gerade.
Richtig.
Jetzt machen wir eine Variante.
Ja.
Er hat früher eine Lebensversicherung einmal abgeschlossen mit einem Bezugsrecht zugunsten der Nichte.
Ja.
Dann hat er diese Gattin geheiratet und dann hat er ein Testament gemacht. Und im Testament hat er gesagt, so wie ich es vorhin gesagt habe, meine Ehegattin ist die Alleinerbin. Nächster Punkt, ich habe eine Lebensversicherung. Hiermit ändere ich das Bezugsrecht auf meine Ehegattin. Jetzt kommt es zur Ehescheidung und jetzt stirbt er. Und jetzt sind wir plötzlich mit der Änderung der Bezugsberechtigung im Bereich einer letztwilligen Verfügung, wo man wahrscheinlich wahrscheinlich sagen wird müssen, aber das ist jetzt die Frage.
Das ist auch die Frage,
dass,
wenn du mit deinem Argumentum ad absurdum jetzt herkommst, was du formulieren
wolltest. Aber ich wollte es noch verdeutlichen, wo wir da sind, bei welcher Fragestellung. Ist doch interessant.
Ja, aber wir können die Fragestellung ja auch wirklich auf den Punkt bringen, nämlich die Antwort, es geht darum, ob der von uns geforderte Widerruf bzw. die Änderung des Begünstigten ein rechtsgeschäftlicher Vorgang, der für sich genommen nirgendwo klar geregelt ist, siehe unsere Diskussionen vorher, einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung zu Lebzeiten oder Verfügung von Todeswegen, ist ja alles literarisch oder durch die Judikatur ausgeschnapst. Ja, gut. Und die Frage ist, ob dieser rechtsgeschäftliche Vorgang, die Änderung des Bezugsrechts, von der wir ja sagen, es ist eben nicht eine letztwillige Anordnung oder Zuwendung, wie diese stattfinden kann. Kann sie auch stattfinden durch eine gesetzliche Vermutung, die für Testamente angeordnet ist, aber nicht für Lebensversicherung.
Warum?
Und du bist einfach bei der Analogiefrage.
Ja. Nein, und warum ist es, jetzt muss ich diese OGH-Entscheidung mir noch einmal anschauen, warum ist es eigentlich möglich, durch letztwillige Verfügung das Bezugsrecht zu ändern? Wie kann ich das eigentlich argumentieren, dass es hier keines Zugangs bedarf, sondern dass offenbar die Form der letztwilligen Verfügung hier so bedeutungsvoll ist und offenbar diese Anordnung so verwandt ist einer letztwilligen Zuwendung, dass das irgendwie möglich ist. Aber wird nicht dann, wenn man da so argumentieren würde, dann doch diese Änderung des Bezugsrechts in Form einer letztwilligen Verfügung zu einer letztwilligen Begünstigung.
Es wird wirklich Zeit, dass du dir mal die Rechtsprechung anschaust, bevor du hierher kommst.
Ja,
ich habe es mir nicht angeschaut.
Naja, also, ich glaube, da gibt es nicht viele.
Da gibt es nicht viel und den müssen wir dann wirklich nachspüren in die
Altjudikatur. Du bist nicht eingegangen darauf, was ich jetzt...
Nein, wir sind über der Zeit.
Wir sind über der Zeit. Du, wir müssen eine zweite Folge machen zur Lebensversicherung.
Wir müssen noch ja, reden, nicht heute. Die Geschichte mit der, dem Begünstigten, die gesetzlichen
Erben,
die
Erben. Ja, ja,
die bloß also, bestimmt. Die brauchen noch eine Folge. Die machen wir dann.
Pflicht des Recht haben wir nicht
gemacht. Und Pflicht des Recht haben wir überhaupt nicht gemacht. Ja. Ich glaube, es wird eine zweite Folge.
Eine zweite Folge.
Und wahrscheinlich mit Kamera.
Jawohl.
Danke, lieber André.
Danke dir.
Servus.